Der Taiwancast. Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch.
Hallo und herzlich willkommen bei der 6. Folge des Taiwancast. Ich bin Klaus Badenhagen in Taipei.
Und hier ist der Mariano Glas aus Berlin. Hallo.
Der Mariano aus Berlin ist der Gründer und Betreiber der Website serienjunkies.de und ein großer Freund Taiwans, der auch schon sehr oft hier war und wahrscheinlich auch jetzt in diesem Moment hier wäre, wenn das dieses Jahr alles einfacher möglich gewesen wäre.
Ach, ich glaube, das hebe ich mir fürs nächste Jahr auf. Aber ja, ich wäre jetzt gerne in Taiwan, weil bei 8 Grad und Regen sieht es hier ein bisschen düster aus in Deutschland. Der Klaus, der sitzt in Taiwan seit mehr als 10 Jahren und arbeitet dort als Journalist.
Für diese Ausgabe des Taiwancast haben wir uns gedacht, wir verzichten mal auf ein Schwerpunktthema, denn es hat sich in den letzten Tagen doch so einiges Interessante angesammelt an der Nachrichtenfront.
Aber zuerst müssen wir zum Thema Feedback kommen, denn da hat uns der Christoph über Twitter erreicht und hat geschrieben, sehr interessant, aufschlussreich, nicht nur über China und Taiwan, sondern auch über internationale Politik insgesamt. Und gut gemacht dazu. Anhören lohnt sich. Christoph, vielen Dank.
Ja, da freuen wir uns sehr. Und offenbar hat der Christoph unsere letzte Folge über die Folgen der US-Wahl für Taiwan gehört. Auch da gibt es einige Neuigkeiten, auf die wir dann in Kürze zu sprechen kommen wollen.
Zuvor wollten wir euch noch einmal mitteilen, wo ihr uns denn erreichen könnt und wie ihr uns unterstützen könnt. Unterstützung ist relativ einfach. Es gibt die Seite Patreon. Da gebt ihr in euren Browser ein, Patreon Taiwancast, klickt auf das erste Ergebnis, das ist dann nämlich unsere Seite. Und da könnt ihr uns einmalig oder monatlich unterstützen. Ansonsten erreicht ihr uns über die üblichen Kanäle im Bereich Social Media, das wäre über Facebook, Twitter. Oder ihr könnt uns auch einen Kommentar über iTunes hinterlassen. Denn bei iTunes im Bereich Reisen sind wir mittlerweile in den Top 50 angelangt.
Wow, in den Top 50 der deutschen Reisepodcasts, dann müssen wir mal mehr über Reisen und Tourismus reden, damit wir das rechtfertigen können, oder? Wir freuen uns auch, wenn wir auf die Abrufzahlen schauen. Die entwickeln sich nämlich von Folge zu Folge nach oben. Ich habe da neulich auch auf unserem Twitter-Kanal Taiwancast so einen kleinen Screenshot gepostet. Also das ist mein erster Podcast, den ich gestartet habe, anders als bei dir. Und ich finde es wirklich sehr interessant zu beobachten, dass wir tatsächlich gehört werden von euch.
Also ich glaube, das macht aber auch das Alleinstellungsmerkmal, ein Podcast über Taiwan auf Deutsch. Wir sind halt die Einzigen. Wie gesagt, da freuen wir uns sehr und wir hoffen natürlich, dass ihr dranbleibt und allen euren Freunden erzählt, wie toll dieser Podcast ist. Dann werden wir auch bald viel, viel mehr Zuhörer haben.
So, und jetzt geht das in die Aktualität. Wir hatten ja versprochen, dass wir keine Extra-Folge über Taiwan und Corona machen wollen, weil das Feedback der Hörer war, ja, nee, muss nicht, ist eigentlich schon alles gesagt worden. Aber gestern gab es doch eine spannende neue Bekanntgabe des Seuchenbekämpfungszentrums hier in Taiwan, die auch online sofort für ziemlich rege Diskussionen gesorgt hat.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte schon die ganze Zeit gedacht, dass das wirklich so ist, dass man nur mit einem negativen PCR-Test ins Land reisen darf.
Das war bisher nämlich nicht der Fall für Taiwaner selbst, also für Staatsbürger, die aus dem Ausland nach Taiwan fliegen wollten und auch für Inhaber einer sogenannten ARC, Alien Residence Certificate, also einer Aufenthaltsgenehmigung, wie mir zum Beispiel. Diese Leute konnten bisher einfach sich in ein Flugzeug setzen und nach Taiwan kommen. Natürlich mussten sie auch bisher, so wie alle anderen, dann in diese 14 Tage Quarantäne gehen. Am besten fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was jetzt wirklich gestern gesagt wurde. Also die neue Regel ist, dass ab dem 1. Dezember und zunächst bis Ende Februar gilt, jeder ohne Ausnahme, der nach Taiwan fliegen will, auch wenn es nur zum Umsteigen ist, muss vor dem Check-in einen negativen PCR-Test vorweisen. Also dieser Antigen-Schnelltest zählt nicht, es muss ein PCR-Test sein. Und dieses Testergebnis darf zu dem Zeitpunkt höchstens 3 Tage alt sein.
Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass der PCR-Test dieser Test ist, wo man kurz mal mit einem Stock versucht, das Gehirn anzupingen.
Ja, das ist bisher an mir vorbeigegangen, diese Erfahrung. Aber ich fürchte, früher oder später muss ich das wohl auch mal mitmachen.
Ich glaube, das sollte man mal mitgemacht haben. Es ist nicht besonders angenehm, aber es ist auch nicht so schlimm, wie manchmal einem erzählt wird. Ich habe es ja schon zweimal hinter mir. Kann man überleben.
Und diese Probe muss dann auf jeden Fall in ein Labor geschickt werden und dort analysiert werden. Und das ist der Grund, warum diese PCR-Tests, die halt viel exakter sind, aber auch einfach länger brauchen, um ausgewertet zu werden. Und das war dann auch schon einer der Kritikpunkte, denn diese Bekanntgabe, die wurde auch von Taiwanern nicht nur positiv aufgenommen, nach dem Motto, es wird dafür gesorgt, dass es so sicher bleibt wie bisher, dass unsere super Bilanz erhalten bleibt, sondern es gab dann auch einige Kritikpunkte, zum Beispiel: Kann ein Land es seinen eigenen Staatsbürgern verwehren, in das eigene Land einzureisen?
Ja, das ist halt eine Frage der Verfassung. Ich weiß nicht, wie das mit der Verfassung geregelt ist. Also das heißt, das müssen dann wahrscheinlich Gerichte entscheiden.
Ich rechne auch damit, dass es jetzt noch ziemlich viele Diskussionen in den nächsten Tagen und ein, zwei Wochen geben wird. Ich glaube aber, im Prinzip werden sie daran festhalten, die Gefahr, irgendwelche Fälle ins Land zu holen, so gering halten wie nur irgend möglich. Und das ist halt ein weiterer Weg, um möglicherweise Infizierte gleich im Vorfeld auszuschließen, dass die gar nicht erst hier im Quarantänesystem landen. Es hat natürlich den großen Vorteil, dass es bisher gar nicht so wenige Taiwaner gab, die irgendwo im Ausland waren, dort gemerkt haben, oh, ich fühle mich nicht so gut, ich habe plötzlich Schnupfen oder ich habe meinen Geschmackssinn verloren.
Schnell nach Hause.
Schnell nach Hause. Statt sich in dem Land, wo sie gerade sind, in Behandlung zu begeben, haben die gesagt, ja, dann buche ich mir jetzt ein Ticket, fliege nach Taiwan, da werde ich dann ja getestet. Das heißt natürlich, dass die dann wissentlich oder zumindest potenziell infiziert sich in ein Flugzeug mit vielen anderen Passagieren setzen.
Da kann man natürlich zwiegespalten sein. Also meine persönliche Meinung ist natürlich, der Schnelltest reicht, in die Flieger zu steigen und in Taiwan dann ab in die Quarantäne und gut ist. Dazu muss man sagen, ich bin aber auch kein Arzt.
Aber noch ein Punkt, der auch genannt wurde, stell dir vor, du bist ein Taiwaner, der im Ausland zum Beispiel als Austauschstudent gelebt hat und jetzt ist dein Visum zu Ende, du hast dein Zimmer, deine Wohnung gekündigt, hast deine Koffer gepackt und das Land sagt auch, du musst jetzt bitte bis zum Monatsende hier raus und dann stehst du am Flughafen und dann kannst du aber nicht ausreisen und kannst nicht nach Taiwan reisen. Was passiert in solchen Fällen?
Du spielst den Tom Hanks Film nach, also... Anders geht's ja nicht. Du bist dann quasi im internationalen Bereich des Flughafens. Du darfst nicht nach Taiwan einreisen. Du darfst aber auch nicht in das Land, aus dem du gerade ausgereist bist, wieder einreisen und wirst dann so lange am Flughafen sein.
Nein, du bist aber ja noch nicht im Terminal, im Transitbereich, denn du wirst ja vor dem Check-in an den Flughafen schon abgewiesen. Und dann stehst du da und dann verletzt du deine Visa.
Genau, du wirst ja ausgewiesen. Das heißt also, aus dem Land, aus dem du ausgewiesen wirst, das wird dich dann in den internationalen Transitbereich bringen.
Also ich sehe schon, da gibt es noch viel zu diskutieren.
Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu diskutieren. Das ist, wie gesagt, ich bin da mit den Leuten, die sagen, es ist übertrieben. Wir machen das im Prinzip so weiter, wie wir es jetzt die ganze Zeit gehabt haben. Anders wird es nicht funktionieren.
Andererseits, es war auch interessant, ich habe eine Statistik gesehen, dass die Zahl der Leute, die jetzt noch nach Taiwan einreisen und in die Quarantäne einreisen, ist also seit Mai von Monat zu Monat angestiegen. Also als sich erstmal rumgesprochen hat, dass hier in Taiwan die Situation wirklich so gut geregelt ist und die Infektionsgefahr so gering, sind die Zahlen der Einreisenden auch von Monat zu Monat gestiegen. Und das gibt natürlich auch Druck auf das ganze Quarantänesystem und die Zimmer in den Quarantänehotels und so weiter. Jetzt kommt noch das chinesische Neujahrsfest, steht vor der Tür Anfang nächsten Jahres. Dann wird sich das nochmal vervielfachen, die Zahl der Leute, die gerne kommen würden. Eine der Argumentationen ist auch, dass versucht wird, die Gesamtzahl der Einreisenden auf diesem Weg zu drücken, indem man vielleicht ein bisschen abschreckt.
Das heißt also, ich kann wieder nicht nach Taiwan, wird ja immer schlimmer.
Du kannst, du musst nur den Test vorweisen.
Nee, ich habe keine ARC, deswegen darf ich ja nicht einreisen.
Ah, das stimmt, damit bist du natürlich ganz raus aus dem System.
Wie lange dauert es eigentlich, bis ein PCR-Test in Taiwan durchgeführt ist und wie steht es um die Kapazitäten? Weil das sieht in Deutschland dann nicht besonders gut aus. Da wartest du teilweise halt länger als 72 Stunden. Zwischendurch kannst du dich wieder angesteckt haben und du kannst ja nicht fliegen, wenn der Test länger als oder älter als 72 Stunden ist. Wie sieht es denn da bei euch aus?
Kann ich gar nicht sagen, weil hier die Notwendigkeit nicht da ist, dass viele Leute hier in Taiwan diese PCR-Tests machen müssen. Also es wurde in unserer Facebook-Gruppe Deutsche in Taiwan schon mal diskutiert. Da wurden dann offizielle Listen der Regierung geteilt, wo es hieß, hier ist eine Liste mit Krankenhäusern, wo man diese Tests machen kann. Soll dann auch wohl so um die 200 € umgerechnet kosten. Also es ist möglich, die hier vor Ort zu machen. Und dadurch, dass es hier keine große Notwendigkeit gibt, gehe ich davon aus, dass das sich auch nicht so lange verzögert, bis man dann ein Ergebnis hat.
Okay, aber interessant ist, dass man den selber bezahlen muss, weil das taiwanische Gesundheitssystem ist ja eher kostenneutral.
Na, in dem Moment, wo du Symptome hast oder wo du im Krankenhaus beim Arzt sitzt und man sich Sorgen macht, dass du infiziert sein könntest, wird natürlich ein Test gemacht. Aber wenn du aus eigenem Antrieb kommst und sagst, ich würde gerne, um Sicherheit zu haben oder weil das Land, wo ich hinreise, das von mir verlangt, brauche ich diesen Test, dann ist es deine eigene Sache. Da musst du auch selbst bezahlen.
Das ist aber in Deutschland genauso, wenn du am Flughafen stehst und du brauchst einen PCR-Test innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden, selbst 12 Stunden, glaube ich, geht, kostet das auch zwischen 120 und 200 Euro. Du musst ja nicht reisen. Bleib doch mit deinem Hintern zu Hause.
Wenn ihr in Deutschland seid und die Medienberichte über Taiwan verfolgt, dann wird euch auch nicht entgangen sein, dass in den letzten Wochen es eine ganze Reihe von Artikeln gab, die erwähnt haben, wie gut Taiwan durch diese Pandemie gekommen ist. Der Anlass war dieses Jubiläum 200 Tage ohne lokale Infektionen und es gab Berichte unter anderem auf Zeit.de und auch ich konnte einen Artikel beisteuern, der ist bei ntv.de erschienen und der lief unter dem Motto, was könnte Deutschland sich abgucken? Fragezeichen. Und ich habe dieses Gefühl, ich hatte diesen Artikel schon mal im März geschrieben und ich hatte ihn dann nochmal im August geschrieben und ich habe ihn jetzt quasi noch einmal geschrieben. Natürlich haben die Informationen darin sich geändert, aber das Fazit, zu dem ich gekommen bin, das ist im Prinzip immer noch das Gleiche. Und zwar der wichtigste Grund für Taiwans Erfolg war nicht, dass die Leute hier viele Masken tragen oder dass es eine Insel ist, die man einfach zumachen kann, sondern dass die Regierung und die Behörden einfach von Anfang an, vom 31. Dezember an, so alarmiert waren, dass sie schnell aufmerksam wurden und dann auch sofort wussten, was zu tun ist. Dass es einfach einen Plan gab und dass dieser Plan konsequent befolgt wurde. Und alles, was in Deutschland oder in Europa jetzt passiert, ist der Versuch der Schadenskontrolle. Das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Mein Fazit in diesem NTV-Artikel war, also ich zitiere jetzt kurz, konkret abgucken kann man sich da nicht mehr so viel, zumindest in dieser Pandemie ist der Zug Richtung Taiwan-Modell längst abgefahren. Irgendwann, wenn Covid-19 besiegt ist, kommt die nächste Pandemie. Erst dann wird sich wohl zeigen, was Deutschland von Ländern wie Taiwan gelernt hat.
Also das sehe ich genauso. Alle guten Dinge sind drei.
Aus Schaden wird man klug, aber immer erst dann, wenn es schon zu spät ist.
Genau, wir können jetzt noch ein paar
Phrasenschweine füttern.
Aber man muss es ja wirklich so sagen. Also ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Wir müssen jetzt hier wirklich den Schaden so gering wie möglich halten für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen, die hier wohnen, leben und arbeiten. Man muss sich bei Taiwan einiges angucken. Man kann aber auch nicht sagen, wir sind ein offenes Europa, dann was sollen wir dagegen tun? Den Kopf in den Sand stecken wie am Anfang, das hat nicht funktioniert. Vielleicht hätte man wirklich vorher jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt. Aber wir hatten halt dieses SARS-Unglück von 2003 nicht in Deutschland. Wir kannten das nicht. Jetzt kennen wir es und jetzt hoffe ich doch, dass wir darauf reagieren. Ich habe Hoffnung.
Das ist schön. Und was auch schön ist, ist, dass dieser Bericht von mir übersetzt wurde auf Chinesisch und zwar von der Taiwan-Vertretung in Berlin. Die machen das auf ihrer Facebook-Seite relativ oft, dass sie deutsche Medienberichte über Taiwan nehmen und entweder auszugsweise oder komplett auf Chinesisch übersetzen. Dann wird das natürlich auch von Taiwanern viel gelesen und geteilt. Und in diesem Fall wurde jetzt mein Bericht wiederum auf Chinesisch von der News-Website der Liberty Times in Taiwan aufgegriffen und in einem Artikel zusammengefasst. Also das ist ungefähr wie Zeit.de oder Spiegel.de in Deutschland, also eine der großen Nachrichtenquellen.
Herzlichen Glückwunsch. Wir verlinken übrigens in den Shownotes die entsprechenden Artikel noch.
Wir bleiben noch kurz beim Thema Corona, Covid-19 und blicken auf die Weltgesundheitsorganisation und deren Umgang mit Taiwan. Während der Tagung der WHA, also der WHO-Generalversammlung gerade, gab es nämlich auch einen sehr bezeichnenden Vorfall.
Ja, da haben unsere Freunde von der WHO mal wieder zugeschlagen, indem sie Taiwan in den Kommentaren bei Facebook verhindert haben während der Live-Übertragung.
Es gab eine Menge Menschen, offenbar Taiwaner und auch andere, die diese Gelegenheit nutzen wollten, um der WHO über ihre Facebook-Seite mitzuteilen, dass sie es nicht in Ordnung finden, dass Taiwan schon wieder ausgeschlossen wurde. Genau. Das lag an China, so wie in den letzten Jahren auch. Bis 2016 hatte Taiwan einen Beobachterstatus bei dieser Weltgesundheitsversammlung, WHA, und danach nicht mehr. Und man wollte darauf hinweisen, dass das doch ein Widerspruch ist, Gesundheit für alle, Gesundheit für die ganze Welt, dass Taiwan ja viel beizutragen hätte und so weiter. Und das wurde von den Administratoren der WHO-Facebook-Seite auf eine ziemlich offensichtliche Art und Weise verhindert.
man hat nicht nur Wörter wie Taiwan und Formosa, man hat auch Wuhan-Virus oder Winnie the Pooh geblockt. Man muss aber dazu auch sagen, bei der WHO, laut eigener Webseite heißt es ja Health for All. Also das ist das erklärte Ziel der WHO. Und wie hat so schön ein Freund von mir gestern gesagt, Health for All, if it's okay for China. Man sagt sich, man braucht nur einen Vertreter eines Landes. Und da China ja der Meinung ist, dass Taiwan zu ihrem Land gehört, blocken sie natürlich Taiwan daraus.
Und wie haben die User darauf dann reagiert, als das bekannt wurde?
Naja, sie haben zum Beispiel Screenshots reingestellt, die kann man halt nicht so zensieren, das ist halt ein großes Problem. Sie haben Taiwan mit Ausrufezeichen geschrieben, also das I mit Ausrufezeichen geschrieben. Sie haben ganz viele Enters gesetzt, sie haben verschiedene Fonts benutzt, also sie wurden da sehr, sehr kreativ.
Und die WHO hat das auch eingeräumt?
Die WHO hat das eingeräumt. Sie hat eine Presseerklärung rausgegeben, die wird von Reuters zitiert. Und diesen Artikel verlinken wir noch einmal, dass es einen Ansturm von Cyberangriffen von Online-Aktivisten gab, die sich um kontroverse Themen wie Taiwan und China gedreht haben. Einen Kommentar abgeben, finde ich, ist noch kein Angriff, aber das kann man sehen, wie man will.
Also im Grunde ist es ja legitim, als Administrator einer Facebook-Seite zu sagen, da wird meine Kommentarspalte zweckentfremdet von Leuten, die eigentlich nicht diskutieren wollen, sondern nur Botschaften loswerden wollen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wer man ist, ob man ein privates Medium ist, eine Privatperson oder ob man eine globale UN-Organisation ist wie die WHO und wie man in so einem Fall mit Widerspruch einfach umgeht.
Ja, man darf auch nicht vergessen, die WHO ist, wenn man es genau nimmt, steuerfinanziert und der Bürger zahlt Steuern und dann darf er dazu keinen Kommentar abgeben.
In unserer letzten Folge hatten wir auch über die Folgen der US-Wahl für Taiwan gesprochen. Damals war das ja einen Tag bevor Joe Biden zum Sieger der Wahl erklärt wurde, aber unsere Vermutung damals hat sich also bewahrheitet. Da gab es auch einige neue Entwicklungen.
Der gewählte Präsident Joe Biden wird den Handelskrieg mit China weiterführen. Nur ein wenig eleganter. Dazu hat NPR einen Artikel gemacht, den werden wir jetzt natürlich nicht vorlesen, sondern den werden wir auch verlinken.
Also NPR, muss man an der Stelle sagen, ist das National Public Radio, ist sozusagen ein öffentlich-rechtlicher Radiosender in den USA, der auch den Ruf hat, neutral und kompetent zu berichten. Und die haben einen Radiobericht gemacht, der auch als Text vorliegt.
Also man sollte sowieso, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Podcast beschäftigt oder für die eigene Bildung sollte man sich bei NPR mal ein bisschen umhören. Die haben fantastische Podcasts. Die gehen auch sehr in die Tiefe.
Kannst du einen besonders empfehlen? Habe ich mich noch nicht genauer umgeschaut.
Also ich würde ganz einfach Fresh Air empfehlen. Den kann man wirklich hören. Beziehungsweise wer sich ein bisschen für Wirtschaft interessiert, Planet Money ist auch noch ein ganz toller Podcast.
Worum geht's denn Fresh Air?
Fresh Air ist quasi eine Nachrichtensendung.
Okay, werde ich mal reinhören.
Also es lohnt sich wirklich, ist wirklich toll.
Wir hatten ja auch kurz angesprochen, dass 2016 nach der Wahl von Donald Trump Taiwan für Schlagzeilen gesorgt hatte, als Tsai Ing-wen mit dem Präsident-elect Donald Trump telefonierte und der auch noch tatsächlich den Hörer abnahm und mit ihr redete. Und jetzt wurde mit Spannung erwartet, wie es denn dieses Mal sein würde. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass Tsai Ing-wen selbst es nicht darauf hat ankommen lassen, Joe Biden anzurufen und dann eventuell abgewiesen zu werden.
Interessant, oder? Dann hat man das Gespräch einfach mal auf eine andere Ebene verlegt, um das Gesicht zu wahren.
Das Ganze hat dann quasi eine Etage tiefer stattgefunden. Die taiwanische Gesandte, in Anführungszeichen Botschafterin in Washington, Shao Bikim, hat telefoniert mit Anthony Blinken, derzeit einer der wichtigsten Mitarbeiter von Joe Biden, der auch im Gespräch ist, der nächste nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus zu werden. Also schon eine richtige, ja, wichtige Persönlichkeit in dem Zusammenhang. Und die beiden haben immerhin für 15 Minuten miteinander gesprochen. Also das hieß dann nicht nur Hallo, herzlichen Glückwunsch, auf Wiedersehen, sondern es müssen ja auch irgendwelche Inhalte da rübergekommen sein.
Weiß man denn, worüber da gesprochen wurde oder ist das noch nicht bekannt?
Da ist meines Wissens nichts Genaues durchgedrungen.
Dann haben wir ja die Möglichkeit, wenn er dann wirklich Sicherheitsberater ist und eingeschworen ist im Amt, also Ende Januar, dass dann solche Gespräche auch dann an die Öffentlichkeit kommen, weil sie müssen ja dann veröffentlicht werden.
Das mag so sein, das kann ich nicht beurteilen. Der nationale Sicherheitsberater ist natürlich auch jemand, der qua Amt mit einer sehr hohen Geheimhaltungsstufe
natürlich, zu tun natürlich hat. Ich gebe dir recht, der kann natürlich sagen, nationale Sicherheitsinteressen und fertig, dann wird es nicht veröffentlicht. Also nicht jetzt, sondern erst in 70 Jahren.
So viel Zeit haben wir nicht, aber wir werden, sehen, was passiert. Wir kommen jetzt mal zur Innenpolitik in Taiwan. Es gibt Vorwürfe der Opposition, dass Taiwans Regierung die Presse- und Meinungsfreiheit bekämpft und eingeschränkt hätte.
Da kommen wir zu einer Sache, die in Deutschland eher weniger passiert, dass man nämlich als Nachrichtensender seine Lizenz verliert. Erzähl uns doch mal was drüber.
Passiert ist Folgendes. Einer der 5 oder 6 oder 7 rund um die Uhr Nachrichtensender in Taiwan, CTI TV, Zhongtian auf Chinesisch, hat seine Lizenz nicht verlängert bekommen. Also die zuständige Aufsichtsbehörde für Fernsehen und Rundfunk hat sich mit dem Sender beschäftigt, turnusgemäß, und hat entschieden, dass dieser Sender seine Sendelizenz verliert und damit aus dem Kabelnetz fliegen wird.
Interessant. Die Revolversender, wie ich sie gerne nenne, in Taiwan, wer die denn überhaupt guckt. Naja, da hat man jetzt einfach mal den Verbreitungsweg verloren. Die Frage ist, warum haben die das getan?
Also es ist ja bekannt, dass die Medienlandschaft in Taiwan ziemlich polarisiert ist und alles andere als unabhängig berichtet. Also eigentlich bei fast jedem der größeren Sender und auch bei den großen Zeitungen, die gehören zu bestimmten Medienhäusern und die haben auch politische Vorlieben, die ziemlich eindeutig sich auch in der Berichterstattung widerspiegeln. Das ist also nichts Neues. Im Fall von CTI TV ist es jetzt so, der Sender gehört zum Medienunternehmen des Industriellen Tsai Ong-Mong. Das ist ein Taiwaner, der sein sehr beträchtliches Vermögen in China gemacht hat mit Lebensmittelproduktion. Er hat also große Fabriken in China und mit seinem ganzen Geld hat er dann so vor ungefähr 12 Jahren angefangen, sich in Taiwan Medien zusammenzukaufen. Also die China Times, eine der größten Tageszeitungen, gehört dazu, auch einige Fernsehsender. Und es gibt jetzt eine ganze Menge Kritiker, nicht nur aus der Regierung und nicht nur aus der DPP, denen halt aufgefallen ist, dass diese Sender wirklich in einer ganz extremen Form parteiisch und nicht einmal im Ansatz ausgewogen berichten. Die Vorwürfe sind, dass Tsai Ong-mong großes Interesse daran hat, dass Taiwan sich China annähert. Er hat natürlich sein Unternehmen, seine Fabriken in China und es würde ihm dort wahrscheinlich Vorteile verschaffen, wenn er in dieser Richtung hier etwas bewegen kann.
So lange, bis er als chinesischer, bis er als taiwanischer Spion verhaftet wird.
Das kann natürlich immer passieren mit Geschäftsleuten aus Taiwan in der Volksrepublik. Die können sich eigentlich nie sicher fühlen. Was jetzt konkret passierte, war, dass vor allem nach der überraschenden Wahl von Han Kuo-yu zum Bürgermeister von Kaohsiung 2018 ganz offenbar die Medien von Tsai Ong-mong sich darauf eingeschossen hatten, Han Kuo-yu zum Wunderpolitiker hochzustilisieren und also eine ziemlich unverhohlene Kampagne für ihn als nächsten Präsidenten zu fahren. Und so kam es dann, dass im Laufe des Jahres 2019 schon besonders CTI TV relativ häufig in die Kritik geriet, da nämlich die Aufsichtsbehörden sie gerügt hatten und Bußgelder ausgesprochen hatten für eine nicht verantwortungsvolle Art der Berichterstattung. Da gab es zum Beispiel eine Auswertung, die zeigte, dass in einem Monat, ich glaube es war der Mai 2019, CTI TV 70% seiner Berichterstattung über Politiker Han Kuo-yu, dem Bürgermeister von Kaohsiung, gewidmet hat. Und 30% mussten sich dann der ganze Rest der Politiker teilen, also Präsidentin Tsai, Bürgermeister Kö in Taipei und so weiter und so weiter. Ich erinnere mich auch noch daran, diese Nachrichtensender laufen ja hier in sämtlichen Restaurants auf Dauerschleife und es gab einfach eine Zeit, wo du immer, wenn du da hingeguckt hast, hast du Han Kuo-yu gesehen, wie der in Kaohsiung irgendetwas gemacht hat, ob der da ein neues Straßenschild eingeweiht hat oder was. Das waren also alles in diesen Sendern dann gleich nationale News. Dafür gab es dann eine Rüge. Oder es gab einen Fall, wo es hieß, CTI TV hätte Falschnachrichten verbreitet, die dann negative Folgen hatten. Und zwar hatte da ein Bauer im Interview behauptet, dass er tausende Tonnen von Pomelos, also Jotze, diese Grapefruit-Frucht, hätte vernichten müssen, hätte er in einen Stausee gekippt, weil die Regierungspolitik in Taipei die Preise so kaputt gemacht hätte. Und da war also überhaupt nichts dran.
Dann auch noch in einen Stausee werfen, also gleich noch ein Umweltverbrechen hinterher.
Ja, das wurde jedenfalls unwidersprochen gesendet und da hieß es, der Sender, die Journalisten sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Sie haben halt diese Behauptung überhaupt nicht überprüft, sondern einfach so rausgehauen.
Trau nur den Politikern, die du selbst gekauft hast.
Und weil der Sender dann so in der Kritik stand, wurden ihm Auflagen gemacht von Seiten der Aufsichtsbehörden. Es hieß dann also, ihr müsst bitte dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert. Ihr müsst Ombudsleute organisieren in der Redaktion. Ihr müsst dafür Sorge tragen, dass da eine ausgewogenere Art der Berichterstattung stattfindet. Und an diese Auflagen hat der Sender sich dann aber nicht gehalten oder nur sehr widerwillig oder erst in letzter Minute. Und als dann diese turnusmäßige Diskussion über eine Verlängerung der Lizenz anstand, kam das halt alles auf den Tisch. Und da hieß es dann natürlich sofort von Seiten der Opposition, kann man ja nachvollziehen, wenn der Fernsehsender ihnen eher gewogen ist, dass die davor gewarnt haben, da einzugreifen, diesen Sender sozusagen die Lizenz zu entziehen, weil das einen Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit darstellen würde.
Tja, und ist das ein Skandal?
Die Regierung auf der anderen Seite hat gesagt, sie hält sich da raus. Diese National Communications Commission ist eine unabhängige Behörde und die entscheiden nach ihren eigenen Kriterien. Daraufhin hieß es dann wieder, ja, die meisten Leute in diesem Gremium wurden aber unter der DPP-Regierung erst ernannt. Und so haben wir jetzt die voraussehbare Reaktion, nachdem es jetzt hieß, der Sender verliert seine Lizenz. Fahren natürlich die regierungskritischen Medien jetzt aktuell große Kampagnen, in denen sie sagen, die Pressefreiheit in Taiwan ist in Gefahr. Die DPP tut jetzt das, was sie immer anderen vorgeworfen hat. Es geht wieder in Richtung Diktatur und alle solche Vorwürfe werden jetzt dort in diesen Medien erhoben.
Also man muss natürlich mit dieser Kritik auch offensiv umgehen. Gerade wenn es sich um einen Sender handelt, der viel mit Fake News arbeitet, dann gehört das Problem aber auch wirklich angegangen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass sich Reporter ohne Grenzen mal dem Thema angenommen hat.
Reporter ohne Grenzen ist ja nur eine sehr renommierte Organisation. Die haben vor einiger Zeit hier in Taipeh ihr Ostasien-Büro eröffnet. Also die sitzen hier vor Ort und wissen, was hier passiert. Und die haben jetzt in einer Stellungnahme gesagt, dass sie diese Fundamentalkritik und Befürchtungen nicht teilen. Sie sagen also, eine Regierung hat das Recht, die Medienlandschaft zu regulieren. Regulierung ist nicht gleich Zensur. Dann haben sie aber auch betont, es sei ihnen wichtig, in Zukunft, wenn für andere Sender ähnliche Entscheidungen anstehen, dass dann auch dieselben Standards für alle anderen auch angelegt werden, nach denen jetzt hier entschieden wurde. Und sie haben herausgestellt, dass aus ihrer Sicht das eigentliche Problem die Zustände in Taiwans Medienlandschaft sind, dass wir nämlich die Situation haben, dass diese Medien alle extrem polarisiert sind, dass sie entweder aus politischen Erwägungen oder aus Profiterwägungen halt alles andere als unparteiisch und ausgewogen berichten und dass die Öffentlichkeit als Folge davon zu wenige komplette und unvoreingenommene Informationen aus den Medien erhält. Und sie haben gesagt, dass mehrere Regierungen, nicht nur die aktuelle, auch die davor und die davor im Laufe der Jahre, das Problem zwar benannt hatten, aber viel zu wenig dagegen getan haben, um die Verhältnisse zu verbessern.
Es ist klar, dass es früher wurde es versäumt, das zu machen und egal welche Seite es war, aber jetzt muss das Problem angegangen werden, weil ansonsten haben wir wirklich nur noch es mit Internetverstopfern und Yellow Press zu tun. Das braucht wirklich kein Mensch.
Ja, was schlägst du denn vor, was man da tun könnte?
Das ist aber weit über meinem Paygrade, glaube ich. Ich glaube, das Problem müssen wir auch beide mal angehen. Aber das, glaube ich, gehört in unsere Mediensendung, die wir auf jeden Fall noch machen müssen, dass wir uns damit mal beschäftigen, wie ist der Zustand der Medienlandschaft. Also das ist eine Folge, auf die freue ich mich sehr.
Ja, wir überlegen noch, wer dazu ein passender Gesprächspartner sein könnte. Aber es steht auf der berüchtigten Themenliste, kommt noch, werden wir uns mit beschäftigen. Was glaubst du denn, was jetzt hier passieren wird? Also CTI-TV hat seine Sendelizenz auf den von der Behörde kontrollierten Frequenzen im Kabelnetz und so weiter verloren, aber es wurde jetzt ja nicht der Laden zugemacht, die Firma wurde jetzt ja nicht verboten in irgendeiner Form. Was glaubst du, wie es hier weitergeht?
Naja, es ist ja bloß ein Verbreitungsweg, von vielen Verbreitungswegen wurde gekappt. Ich glaube, sie werden jetzt einfach mal da das tun, was ich jetzt tun würde. Ich würde mich auf die anderen Verbreitungswege konzentrieren. Also erstens würde ich natürlich Einspruch dagegen machen, also die Gerichte damit beschäftigen, ob das so okay ist, weil das sollte überprüft werden. Aber ich würde mich jetzt in dieser Zeit dann halt darauf konzentrieren, wie kann ich die Verbreitung in anderen Medien weitermachen. Wir reden da von YouTube, ich glaube, der ist schon bei YouTube, dass man das auch auf Facebook ausweitet, auf Periscope und was man da alles für Möglichkeiten hat, damit man an die Zuschauer kommt. Man darf eins nicht vergessen. Auch wenn jetzt die politische Einstellung der Verantwortlichen des Senders nach X, Y oder Z geht, da arbeiten immer noch Menschen, und wenn da 300-400 Menschen arbeiten und die ihren Job verlieren, weil es nicht mehr ausgestrahlt werden darf, dann muss man natürlich als Firmenverantwortlicher auch so sozial verantwortlich sein und gucken, dass man die Leute weiterhin den Lohn bezahlen kann.
Also du tippst darauf, dass die ihr Geschäft im Prinzip weitermachen werden, nur auf YouTube oder Twitch oder was auch immer senden werden.
Genau, sie werden halt andere Verbreitungsmöglichkeiten suchen. Sie werden sich wahrscheinlich auch darauf konzentrieren, dass man versucht, die Zuschauer, die jetzt normalerweise halt dann vor der Glotze sitzen müssen, auch anders erreicht. Das kann man ja über Instagram machen oder auch über TikTok oder also Kurzformen, dass man so noch die Nutzer erreicht.
Ein weiteres Thema, was auch innenpolitisch hier in Taiwan gerade extrem umstritten ist und wo auch die Opposition eine Chance erkannt hat, die Regierung mit Kritik vor sich herzutreiben, ist das Schweinefleisch aus den USA.
Ja, und darüber hatten wir schon einmal berichtet.
Darüber hatten wir in unserer Pilotsendung gesprochen, und das ist jetzt schon einige Monate her. Und das Thema ist, wie wir damals auch prophezeit hatten, noch immer, aber sowas von auf der Agenda hier. Im Kern geht es ja darum, dass Taiwans Regierung den USA in diesem Punkt Zugeständnisse macht, weil sie darauf hofft, dass es dann weitere Verhandlungen geben wird in Richtung eines möglichen Freihandelsabkommens zwischen Taiwan und den USA. Und da war dieses Verbot, amerikanisches Schweinefleisch zu importieren, ein ganz großes Hindernis auf diesem Weg. Es geht nämlich darum, dass amerikanisches Schweinefleisch sehr oft diesen Futtermittelzusatzstoff Ractopamin in sich hat. Deswegen durfte es nicht importiert werden. Die Regierung hat dann sozusagen per Executive Order, ohne das in Gesetzesform zu gießen oder durch das Parlament zu schicken, beschlossen, das wird sich jetzt demnächst ändern und wir werden auch amerikanischem Schweinefleisch den Zugang auf den Markt hier erlauben.
Ja, und was ist da jetzt aktuell passiert?
Ja, diese Diskussion ist halt immer schön weiter vor sich hingekocht und hat jetzt gerade einige relativ skurrile Blüten getrieben. Zum einen hat die KMT ein Video veröffentlicht, in dem sie aus ihrer Sicht die Gefahren dieser Entscheidung hingewiesen hat. Und da haben sie Videoaufnahmen aus amerikanischen Schlachthäusern benutzt, die von einer Tierschutzorganisation dort gedreht worden waren. Und in dem Video wird der Eindruck erweckt, dass die Zustände, die man da sieht, nämlich gequälte Tiere, eine unmittelbare Folge davon sind, dass diesen Tieren Ractopamin verfüttert wurde. Jetzt hat die Organisation, die diese Bilder zur Verfügung gestellt hat, aber gesagt, nein, wir haben euch diese Bilder zwar gegeben, aber wir haben explizit darauf hingewiesen, dass es uns darum geht, generell die Zustände in diesen Schlachthöfen anzuprangern und dass wir nicht wissen, ob genau diese Schweine Ractopamin gefressen haben oder ob, dass die sich so quälen, ob das genau daran liegt. Und jetzt hat die Landwirtschaftsbehörde in der Regierung, die KMT, also aufgefordert, dieses Video zurückzuziehen und nicht weiter diese aus ihrer Sicht falsche Behauptung zu verbreiten. Und die KMT hat gesagt, nein, das tun wir nicht, wir stehen dazu. Und jetzt hast du natürlich diesen berühmten Streisand-Effekt. Wenn du etwas online kritisierst, dann werden die Leute erst recht darauf aufmerksam.
Ja, natürlich, war ja auch zu erwarten, oder?
Und in einem anderen Fall hat aber ein Regierungssprecher Kritik auf sich gezogen, und zwar einer der offiziellen Sprecher des Executive Yuan, also des Regierungskabinetts, hatte nämlich gesagt, Ractopamin gibt es doch schon längst in Taiwan, nämlich zum Beispiel in Rindfleisch. Und guck doch mal hier, es gab einen jährlichen Wettbewerb, wo die besten Rindfleischnudeln von Taipei gekürt werden. Und er hat gesagt, guck mal hier, dieses Restaurant, was diesen beste Rindfleischnudelnpreis gewonnen hat, die benutzen doch selber Rindfleisch mit Ractopamin. Mit der Begründung, na, dann ist es ja nicht so schlimm, wir haben uns schon dran gewöhnt. Das war leider eine falsche Behauptung. Das Restaurant hat daraufhin sein Zertifikat veröffentlicht, in dem sie bescheinigt bekommen haben, nein, das Rindfleisch in diesem Restaurant ist ractopaminfrei. Und dann stand der Regierungssprecher ganz schön beömmelt da.
Und dann hat er aber auch Konsequenzen gezogen.
Ja, zunächst mal war seine Konsequenz, sich zu entschuldigen. Und dann hat er da über 100 Portionen Rindfleischnudelsuppe in dem Restaurant bestellt, um die dann in der Regierung zu verteilen und um damit dann die Wogen zu glätten. Etwas ungeschickt war dann, dass er offenbar vorhatte, diese Ausgabe dann über das Budget der Behörde abzurechnen. Zusammengefasst, er musste seinen Posten räumen und er ist jetzt nicht mehr Regierungssprecher.
Interessant, dass man sieht, dass Taiwan keine Bananenrepublik ist. Völlig gut. Konsequenzen müssen einfach dann gezogen werden.
Aber dass natürlich ein Rindfleischnudelrestaurant die nationale Politik beeinflussen kann, das ist schon ziemlich speziell taiwanisch, denke ich.
Naja, man darf aber auch nicht vergessen, also jeder Taiwaner, mit dem ich mich bisher unterhalten habe, hat das Restaurant an der Ecke, wo es Beefnudelsoup gibt, als das beste Beefnudelsoup-Restaurant Taiwans bezeichnet. Ich glaube, da sind die Taiwaner eigen.
Beefnudel-Politics Taiwan. Könnte ja auch mal ein Dokumentarfilm sein irgendwann.
Genau, und jetzt haben wir noch ein kleines Thema, auch ein bisschen was mit Politik zu tun und auch ein bisschen was mit Wirtschaft zu tun. Nämlich, wir befassen uns jetzt mal mit Foxconn. Foxconn ist ein großer Hersteller, die im Bereich Elektronik unterwegs sind und beispielsweise auch Fabriken in China haben, wo sie iPhones herstellen, gerade Fabriken bauen in Indien, wo dann auch Teile für Apple gefertigt werden.
Na, die haben über 1 Million Arbeiter in China in ihren Fabriken.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Also die sind dort richtig, richtig, richtig groß. Und jetzt bauen sie ihre Fabrik in Vietnam auf. Und zwar haben sie dort in der Provinz Quang Ninh, das ist bei Haiphong, also in der Nähe von Hanoi, ihre erste Fabrik fertiggestellt. Und zwar werden dort Bildschirme hergestellt. 20.000 sind das im Jahr. 26 Millionen Dollar hat man in die Fabrik investiert und der Großteil der Produktion wird dann ins Ausland gehen. Ist natürlich auch so gewollt, weil diese Fabrik liegt halt, was ich ganz interessant finde, direkt an der Grenze zu China und ist am Hafen. Das heißt also, man kann von da aus weltweit relativ schnell verteilen.
Und du meinst vor einigen Jahren, wäre es noch selbstverständlich gewesen, dass so ein Fabrikprojekt in der Volksrepublik aufgebaut worden wäre?
Definitiv. Einerseits sind die Kosten für die Bezahlung der chinesischen Arbeiter zu hoch. Andererseits ist die politische Lage in der Volksrepublik alles andere als rosig gerade für Unternehmen. Und deswegen zieht man sich mehr und mehr zurück. Das haben auch schon andere getan. Das hat Samsung schon getan. Und das machen diverse andere große Firmen auch, dass sie halt ihre Produktion nach Vietnam oder nach Thailand oder Bangladesch verlagern.
Eine große Fabrik, in der Bildschirme produziert werden sollen, das erinnert mich an ein Projekt, was eigentlich vor gar nicht allzu langer Zeit noch im Gespräch war für den schönen Staat Wisconsin in den USA.
Ja, da gibt es einen wunderbaren Artikel, den wir natürlich auch in unseren Shownotes auf intaiwan.net verlinken. Und zwar stammt der von The Verge. Und der heißt Inside Foxconn's Empty Buildings, Empty Factories und Empty Promises in Wisconsin.
Die Hintergrundgeschichte müssen wir wahrscheinlich nochmal kurz zusammenfassen. In unserer schnelllebigen Zeit könnte das schon wieder fast in Vergessenheit geraten sein. Der Gründer und Boss von Foxconn war bis vor kurzem Terry Goh, einer der reichsten Menschen Taiwans. Und der hatte, nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, die Chance erkannt. Es ging ja darum, wir holen die Jobs zurück nach Amerika. Und hat er dieses Projekt gepitcht. Foxconn baut eine riesige Fabrik für mehr als 10.000 Arbeiter in Wisconsin, in einem dieser wichtigen Swing States, die Donald Trump die Wahl gebracht hatten, wo auch ein republikanischer Gouverneur damals noch regierte. Und damit beweisen wir, dass die amerikanischen Arbeiter auch konkurrenzfähig sind. Und dann haben sie also sich Milliarden Subventionen zusichern lassen und es wurden Leute von dem Land vertrieben und da wurde eine riesige Fläche planiert, damit die dann da ihre Fabrik bauen können. Und es gab dann so eine Spatenstichzeremonie mit Donald Trump und Terry Goh auch.
Ja, und Donald Trump hat ja die Fabrik als das 8. Weltwunder bezeichnet. Also eine typische Übertreibung von Trump. Die Fakten waren halt, oder die Fakten sind halt, dass dort nichts produziert wird.
Kurz nachdem diese Spatenstichzeremonie vorbei war und die Kameras wieder abgezogen sind, ist da einfach erstmal gar nichts passiert. Man hat dann so ein leeres, großes Gebäude dahin gebaut. Man hat dann sich bemüht, eine bestimmte Anzahl von Leuten einzustellen, weil das nämlich die Bedingung war, um in dem ersten Jahr dann auch Subventionen zu kassieren, musste man also mindestens 520 Mitarbeiter haben. Man hat dann irgendwelche Uni-Abgänger angeheuert, die dann nur wochenlang in leeren Büros an Tischen gesessen haben und Netflix geguckt haben und gar nicht wussten, was sie da überhaupt getan haben. Und es war also ein einziges Potemkinsches Dorf. Es wurde eine Fassade aufgebaut und es wurde von Seiten Foxconns immer versucht, diesen Eindruck so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Also Foxconn hatte wohl unter Terry Gou schon vorher öfter mal dieses Prinzip verfolgt. Wir machen eine große Ankündigung und hinterher passiert da nichts und man zieht sich wieder zurück und lässt das fallen. Aber in diesem Fall hat man immer wieder nachgelegt und behauptet, doch, es wird ein Riesending werden. Und man hatte immer noch die Hoffnung auf einen zweiten Termin mit Donald Trump, dass der dann nochmal da auftauchen würde. Das sollte dann in diesem Jahr passieren. Das wurde erst von Covid zerstört. Und jetzt hat für The Verge der Reporter da wirklich mal detailliert mit ganz vielen Leuten geredet und man sieht auch Bilder, wie das da wirklich aussieht auf diesem Gelände. Und es ist eine Geschichte, die ist, man kann es gar nicht glauben, dass auf einem solchen Level so etwas überhaupt möglich ist und passieren kann.
Ja, es zeigt aber auch wieder die Inkompetenz von allen Beteiligten. Also man kann da, also wenn man den Artikel liest, man muss wirklich sehr, sehr oft schmunzeln, aber teilweise ist man doch so sprachlos, wie das so passieren kann. Also gerade auch, du hattest ja erwähnt, die Vertreibung der Leute, da wurden Grundstücke aufgekauft zu horrenden Preisen, dann hat man das alles planiert und das war's. Wie man als Unternehmer, ich verstehe nicht, da fehlen mir eigentlich die Worte. Also ich bin selbst Unternehmer, aber da fehlen mir die Worte, wie man so mit Firmengeldern umgehen.
Und der Terry Gou hat dann ja im Laufe des Jahres 2019 seinen Chefposten bei Foxconn selber geräumt, weil er sich ja zu dem Zeitpunkt in den Kopf gesetzt hatte, Präsidentschaftskandidat der KMT für die Wahl 2020 zu werden. Diesen parteiinternen Vorwahlkampf hatte er dann aber verloren gegen Han Kuo-yu, über den wir vorhin schon geredet hatten, aus Kaohsiung, der dann ja wiederum die Wahl 2020 sehr, sehr deutlich gegen Tsai Ing-wen verloren hatte. Aber Terry Gou hatte damals in Taiwan durchaus diesen Ruf, so ein Business-Genie zu sein. Und seine Hoffnung war, dass die Leute sagen, ein Businessman als Präsident, der sorgt dafür, dass es der Wirtschaft gut geht. Und er hatte auch gehofft, von diesem Modell Donald Trump zu profitieren. Hat er deswegen auch so viel Kapital darauf verwendet, gute Kontakte zu Trump zu haben. Es heißt in dem Artikel auch, dass er quasi im Weißen Haus zu der Zeit ein- und ausgehen konnte, dass er da einen direkten Draht zu den engsten Wirtschaftsberatern hatte. Aber auch daraus ist nichts geworden. Und ich glaube, eine Folge dieses ganzen Fiaskos könnte auch sein, dass taiwanische Unternehmen durch dieses Verhalten von Foxconn, dass es abfärbt und dass taiwanische Firmen generell bei, zumindest bei den Leuten, die wissen, was da passiert ist, jetzt einen sehr, sehr schlechten Ruf haben könnten.
Was wirklich sehr schlecht wäre, weil man hatte ja schon in den 70ern und den 80ern, hieß es ja, wenn man zum Beispiel Spielzeug hatte, Made in Taiwan, das wusste man, das ist billiger Plastikmüll. Mittlerweile zählen die taiwanischen Betriebe also zu wirklich, die sind top. Die sind top im Weltniveau. Und dass man jetzt sowas draus macht, man darf auch nicht vergessen, es ist klar, es ist das Werk eines Einzelnen in diesem Fall. Aber trotzdem, dass das abfärbt, wäre schlecht.
Ja, die Frage ist, ist das wirklich ein Einzelfall oder ist diese Mentalität, diese Art der Firmenpolitik und diese Art, Projekte anzugehen, vielleicht doch stellvertretend für ein größeres Problem in Taiwans Firmenkultur? Wir hatten ja auch mit Reinhard Biedermann in der USA-Folge darüber gesprochen, dass Taiwans Wirtschaftsmodell zum ganz großen Teil darauf beruht, dass die Gehälter sehr niedrig sind und dass also die Unternehmen versuchen, über den Preis wettbewerbsfähig zu bleiben, statt über Innovation. Und das führt dann halt zu allen möglichen negativen Auswüchsen.
Ja, sehr interessant, muss ich sagen. Also wirklich empfehlenswert, sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Gerade dieser kleine Hinweis, dass die Manager zum Beispiel vor die Fernseher gesetzt wurden und die Netflix-Dokumentation American Factory sehen mussten. Ich habe die selbst gesehen. Ja. Also da sieht man auch schon mal wirklich, es ist teilweise katastrophal, was er glaubt.
American Factory schildert die Geschichte eines amerikanischen Unternehmens, was von einem chinesischen Unternehmen in dem Fall geschluckt wurde, die dann auch versucht hatten in Amerika mit ihren Methoden, mit amerikanischen Mitarbeitern eine Fabrik zu betreiben, wo auch alles in die Hose ging. Und diese Dokumentation haben die Foxconn-Leute ihren amerikanischen Mitarbeitern gezeigt, haben sie verpflichtet, sich das anzugucken, was sie sich davon versprochen haben. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Also ich glaube, sie haben sich so versprochen. Also es war ja auch ein Teil dieser Dokumentation. Es ging ja auch um Gewerkschaften und es ging um Arbeitnehmerrechte. Ich glaube, sie haben sich davon einfach erwartet, dass man es nicht so weit kommen lassen sollte in ihrer Fabrik, weil Foxconn ist ja dafür bekannt, dass sie nicht gerade nett mit ihren Mitarbeitern umgehen.
Es gab Anfang der 2010er Jahre mehrfach Meldungen, dass sich Arbeiter oder Arbeiterinnen von Foxconn in China von den Gebäuden dort gestürzt hatten, um Selbstmord zu begehen. Das kannst du immer sagen, gut, wenn du 1 Million Leute hast, dann ist rein statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass einige von denen in einem bestimmten Zeitraum Selbstmord begehen, ist gegeben. Aber es wurde dann doch auch auf die Zustände und die Arbeitsbedingungen dort in dem Unternehmen zurückgeführt. Ich glaube, Apple hatte damals auch Druck gemacht, dass sich da etwas bessern sollte.
Ja, haben sie. Es hat sich ja auch etwas gebessert. Die Frage ist natürlich, weil wir kennen ja nicht jede Foxconn-Fabrik im Einzelnen, ob es nun wirklich nur beim Apple-Zulieferer Teil war oder ob es generell bei Foxconn so ist. Aber sie haben halt immer noch den Ruf, nicht besonders nett mit ihren Arbeitnehmern umzugehen, was ich überhaupt nicht tolerieren kann.
Und mein Eindruck ist auch, das Image von Foxconn auch innerhalb von Taiwan ist nicht das Beste. Also sie werden respektiert dafür, dass sie es geschafft haben, so riesengroß und profitabel zu werden. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der mir erzählt hat, das ist die Firma, in der ich auf jeden Fall gerne arbeiten möchte.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, wir kennen da nicht alle Details.
So, jetzt haben wir unseren kleinen Parforce-Ritt durch die Nachrichtenlandschaft aber auch beendet, denke ich.
Auf jeden Fall. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, wenn ihr zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen noch eine Meinung habt, könnt ihr die gerne hinterlassen auf Facebook in der Gruppe Deutsche in Taiwan. Da sind wir sehr aktiv. Außerdem sind wir sehr aktiv auf Twitter. Und ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar hinterlassen bei iTunes. Wir würden uns freuen. Wollt ihr uns finanziell etwas unterstützen, dann bietet sich die Seite Patreon an. Patreon Taiwancast eingeben in eure Suchmaschine und auf den ersten Link klicken. Da könnt ihr uns einmalig oder monatlich entsprechend unterstützen.
Und ihr könnt auch einen Audiokommentar hinterlassen. Das muss sich nicht um diesen Podcast drehen. Das kann alles möglich sein, was ihr gerne mal in Sachen Taiwan der Welt mitteilen möchtet. Das könnt ihr unter der deutschen Telefonnummer 03212 1147357. Das ist im Prinzip wie ein Anrufbeantworter. Es gibt eine Ansage, es macht Piep, dann erzählt ihr uns etwas und das können wir dann in einer der nächsten Folgen spielen. Würden wir sehr gerne.
Und ihr könnt uns darüber auch kontaktieren, wenn ihr Gast in dieser Sendung sein wollt und etwas zum Thema Taiwan erzählen wollt.
Apropos Gast, in unserer nächsten Folge werden wir eine Gesprächspartnerin haben, auf die ich mich sehr freue und mit der wir, glaube ich, über viele interessante Dinge sprechen werden.
Oh ja, und vor allen Dingen, sie ist ja aus Taichung.
Sie lebt in Taichung, genau, und es ist das erste Mal, dass in unserem Podcast eine Taiwanerin oder ein Taiwaner, eine Taiwanerin in dem Fall selbst zu Wort kommt, was ja auch wirklich unser erklärtes Ziel ist, dass das so oft wie möglich der Fall sein soll. Und wir werden reden über ja, das Leben nicht zwischen den Kulturen, sondern das Leben in beiden Kulturen, Taiwan und Deutschland, denn sie hat eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte. Darauf könnt ihr euch wirklich freuen. So, dann werden wir an dieser Stelle einmal den Sack zumachen, wünschen euch eine schöne Zeit, ob in Taiwan, in Deutschland oder wo auch immer.
Und dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.